In my homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat.
Bildung, gerade, und zwar umsonst!
Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des Gewalt.
Herzlich willkommen bei Fokus Südwest. Heute am Donnerstag, 23. November 2017, zusammengestellt bei Radio Dreieckland 102,3 MHz Freiburg durch Konrad. Zunächst zum Themenüberblick. Halbes Jahr Knast für Neonazi in Freiburg. Am Montag, 20. November, war der Prozess gegen einen Neonazi, der in einer Gruppe eine Ladenbesitzerin bedroht hat. Die Besitzerin des kleinen Punkladens wurde von einer Frau aus der Gruppe geschlagen und vorher von einem Rottweiler in ihrem Laden bedroht. Da der Neonazi eine Anzahl von Delikten begangen hatte, entschied das Gericht, ihn ein halbes Jahr ins Gefängnis zu stecken. Totalversagen der Grünen in dieser Landesregierung beim neuerlichen Castortransport nach Neckarwestheim. Um 2 Uhr nachts startete am Donnerstag, 16. November, der Castortransport auf dem Neckar mit hochradioaktivem Müll von Obrigheim zum AKW Neckarwestheim. Atomkraftwerksgegnerinnen demonstrierten mit Transparenten, aber auch schwimmend gegen den Transport. Über die Gefahren der Transporte auf dem Fluss sprachen wir mit Franz Wagner von Neckar Castorfrei. Sonderprogramm Biologische Vielfalt in Baden-Württemberg greift zu kurz. Das grün-schwarze Land Baden-Württemberg hat gegen das Insektensterben ein Sonderprogramm zur Stärkung der biologischen Vielfalt aufgestellt. Die Schaffung, Aufwertung und Verbindung von Lebensräumen, zum Beispiel Ackerrandstreifen, soll gezielt gegen das Insektensterben wirken. Dabei zieht die Giftwolke vom Wind getrieben über diese Randgebiete und verrichtet auch dort ihre Vernichtungswerk. Axel Meyer, BUND: Das Sonderprogramm des Landes Baden-Württemberg nützt der Natur, setzt beim Insektensterben allerdings an der falschen Stelle an und lenkt vom Grundproblem der Gifte und der Fernvergiftung ab. Zunächst zu den Nachrichten. Feinstaub in Stuttgart weiter Thema. Die Bürgerbewegung Neckartor wirft der Landesregierung Untätigkeit vor. In den vergangenen knapp 20 Monaten hat Stuttgart kein Handlungskonzept für das Luftverschmutzungsproblem erarbeitet bzw. vorgelegt. Die Bürgerinitiative Neckartor fordert das Land erneut auf, die gerichtlich angeordnete Verkehrsreduzierung umzusetzen, um die Luft für Stuttgart zu verbessern. Vor knapp 2 Jahren, im Frühjahr 2016, war den Anliegern des besonders belasteten Neckartors gerichtsfest zugesagt worden, den Verkehr ab 2018 an Tagen mit hoher Luftverschmutzung um 20% zu reduzieren. Problem: Solch eine Verkehrsverminderung am Neckartor führe zu einer Belastung an anderen Stadtteilen Stuttgarts. Dies widerspräche dem Verschlechterungsverbot der sogenannten Bundesemissionsschutzverordnung. Funktionaler Analphabetismus in Baden-Württemberg zu hoch. Die Zahl der Analphabeten im Südwesten gilt es zu senken. Ein neuer Landesbeirat soll die Zahl der Erwachsenen mit sogenanntem funktionalen Analphabetismus spürbar reduzieren. 5 Ministerien und 23 Verbände unterzeichneten am Mittwoch eine diesbezügliche Erklärung. Unter funktionalem Analphabetismus werden Menschen verstanden, die Schwierigkeiten beim Lesen und Schreiben haben. Sie können keine zusammenhängenden Texte aufnehmen. Die Zahl der Menschen mit Lese-Schreibproblemen liegt im Südwesten bei über 1 Million. Zielgruppe sind Menschen mit Deutsch als Erstsprache, genauso wie Migranten und Migrantinnen, Erwerbstätige und Arbeitslose, Rentner und Rentnerinnen und Familien. Kein Wind im Südwesten für die Windkraft. Zum 3. Mal geht das Land Baden-Württemberg bei der Vergabe der Ausschreibung der Bundesnetzagentur für Windkraftanlagen leer aus. Kein Projekt aus Baden-Württemberg ist zum Zug gekommen. Im Südwesten wird es daher zunächst keine neuen Windräder geben. Langfristig könnte der Ausbau der Windkraft im Land völlig zum Erliegen kommen. Grund sind die Regeln der Bundesnetzagentur. Danach kommen in den Genuss von EEG-Förderungen jene Windkraftanlagen mit dem geringsten Förderbedarf. In Baden-Württemberg ist es aber technisch schwieriger und damit teurer, eine Windkraftanlage zu bauen als im flachen Norden. Allerdings kamen auch Länder wie zum Beispiel Bayern zum Zuge. Grün-Rot, später Grün-Schwarz, hatte den Ausbau der Windkraft zunächst kräftig gefördert. Drehten sich 2011 erst 364 Windräder, waren es 2017 bereits 642 Räder, knapp doppelt so viele. Nun droht das Ziel, bis 2020 im Ländle 1100 Windräder zu haben, zu scheitern und somit auch die Klimaschutzziele Baden-Württembergs. Einstellungsoffensive für Polizei versprochen. Im Rahmen des grün-schwarzen Koalitionsvertrages für eine zukunftsoffensive Kriminalpolizei seien im Haushalt 2018 und 2019 die Zahl von 1800 Azubi-Stellen vorgesehen. Die aktuelle Kapazität 1400 Azubi-Stellen ist voll ausgeschöpft. Hintergrund: 50% der Polizeibeamten sind älter als 50 Jahre und davon wieder die Hälfte wird in den nächsten Jahren pensioniert. Gerade wird ein Stellenpool geschaffen für freiwillig über die Altersgrenze hinaus arbeitende Polizeibeamte.
Unser Bündnis, also Neckar-Castor-Frei, heißt deshalb Neckar-Castor-Frei, weil wir an diesem Fluss, den wir quasi als Lebensader der Region brauchen, leben und weil wir seit Jahrzehnten damit leben, dass der Fluss missbraucht wird als Standort und Kühlmöglichkeit für AKWs. Das hat mit dazu beigetragen, dass wir so viele Atomanlagen hier haben. Und nun findet dieser Transport, das war gestern der vierte von fünf Transporten, quasi zwischen den beiden großen Atomstandorten am Neckar statt. Und da möchte ich gleich auf unser Hauptproblem kommen. Der Atommüll wird ja durch das Fahren über diese 50 Kilometer Strecke nicht weniger. Er wird auch nicht weniger gefährlich. Er wird sogar, unabhängig noch von den Transportrisiken, er wird sogar gefährlicher dadurch, dass er jetzt an einem Standort war, wo kein AKW mehr läuft und dem also eigentlich nicht zu erwarten ist, dass sozusagen neben der Lagerung selber noch weitere große Gefahren existieren. Und er kommt an einen Standort mit einem weiterhin laufenden und immer wieder störungsanfälligen und letzten Endes katastrophenfähigen Reaktor. Und wenn dort 100, 200 Meter neben dem Castor-Lager mal ein ernsthafter Unfall im AKW passieren sollte, dann ist möglicherweise kein Zugang mehr zum Castor-Lager. Und eine solche Verbindung halten wir für absolut unverantwortlich, sodass man, etwas übertrieben formuliert, fast sagen könnte, eigentlich müsste man lieber die schon in Neckar-Westheim lagernden Castor nach Obrigheim bringen, statt in der Gegenrichtung zu fahren.
Warum muss das denn so geschehen, nach Meinung von ENBW?
Die ENBW hat es 10 Jahre lang versäumt, das eigentlich für Obrigheim vorgeschriebene Lager zu bauen. Die haben am Anfang ein viel zu einfaches Lager geplant, sind mit dieser Planung gescheitert, wollten das einfach ganz billig machen. Damit hat sich schon eine nicht vertretbare Zeitverzögerung ergeben. Dann hat die ENB weiter verschleppt, hat noch 2011, 2012 gesagt, das wird jetzt bald kommen, wir müssen ja abreißen in Obrigheim und dann ist uns das jetzige Lager, das auch eine sehr bedenkliche Merkwürdigkeit hat, das war nämlich ein reines Nasslager, das ist immer kühlungsbedürftig und damit schon durchaus besonders brisant ist, dieses Nasslager im Weg und dann müssen die Brennelemente bis dahin in Castoren abgefüllt sein und die Castoren werden dann spätestens Ende 2016 in einer gesicherten Halle in Obrigheim stehen. Und diese Halle existiert bis heute nicht. Die Planung ist auf Eis gelegt, weil nämlich die ENBW 2011 nach dem Abschalten von Block 1 in Neckar-Westheim und der Festlegung, dass es nach 2022 mit dem Block 2 nicht mehr weitergehen soll, festgestellt hat, sie hat sozusagen noch Reservekapazitäten in dem Tunnel-Castor-Lager in Neckar-Westheim. Und dann haben sie überlegt, was kommt uns teurer, die Transporte von Obrigheim nach Neckar-Westheim, um den Platz dort auch für die Obrigheimer Castoren zu nutzen oder eine Halle in Obrigheim zu bauen, wie es eigentlich vorgeschrieben und geplant war. Und dann haben sie sich also für das weitere Abwarten und die Transporte entschieden. Und unser Umweltminister sagt immer dazu, hat neulich noch persönlich zu mir gesagt, ich verstehe euch nicht, glaubt ihr wirklich, dass 3 Lager besser sind als 2? Also damit meint er Philippsburg, Neckar-Westheim und Obrigheim als 3 Lagerstandorte und 2 wären eben Philippsburg und Neckar-Westheim. Er ist halt der festen Überzeugung, lieber mehr Atommüll an einem Platz konzentriert als auf mehrere Standorte verteilt. Das hat einer
dem würdest du was entgegen?
Und dem setze ich entgegen, je mehr Atommüll an einem Platz, umso brisanter ist dieser eine Platz. Ja, denn man konzentriert einfach Gefahren an einer Stelle. Und da würde ich lieber das Ganze dezentral sehen und sagen, wenn schon man heute noch gar keine Idee hat, was langfristig mit dem Platz ist, denn in 29 Jahren läuft die Genehmigung in Neckar-Westheim ja aus, wo man jetzt die Castoren hinfährt. Man hat keine Idee, was nachher sein soll. Und wenn man da keinen Plan hat, dann sollte man den Müll lieber dort lassen, wo er ist, dort gut auf ihn aufpassen und nicht die Gefahren an einem Platz konzentrieren.
Abschließend, Baden-Württemberg hat eine grün geführte Landesregierung. Wie bewertet ihr das Verhalten der Landesregierung gegenüber diesen Castortransporten auf dem Neckar?
Ja, trotz jetzt seit 2011 grüner Landesregierung und vielen erschreckenden Dingen, die wir erlebt haben, wundern wir uns immer wieder, wie sehr sich die Landesregierung hier einfach zum Steigbügelhalter für die Atommafia macht. Es gibt keinerlei Anstrengungen seitens der Landesregierung, die AKWs in Neckarwestheim und Philippsburg schneller stillzulegen. Es gäbe so viele gute Gründe dafür. Auch Ansatzpunkte wegen schweren Missmanagements, wegen schwerer Störungen, die aufgetreten sind, wegen Fälschungen, die passiert sind. Aber die Landesregierung versucht alles, was nur geht, das Recht der EnBW nach dem aktuellen Atomgesetz eben Laufzeit in Philippsburg bis Ende 19 und in Neckarwestheim bis Ende 22 durchzusetzen. Die stellen also ihre eigentliche Aufgabe wirklich auf den Kopf. Sie scheuen offensichtlich irgendwelche Kritik oder Klagen seitens EnBW. Sie scheuen die Kritik, sie könnten Maßnahmen getroffen haben, die der EnBW auch nur einen Cent zusätzlich Geld kosten. Und damit vernachlässigen sie komplett ihre Aufgabe, die Bevölkerung vor Gefahren zu schützen. Und letzten Endes bremsen sie auch die Energiewende damit aus. Also ist ein Totalversagen der Grünen in dieser Landesregierung.
Das sagt Franz Wagner vom Bündnis Neckar-Castor-Frei. Mit ihm haben wir gesprochen über den gestrigen Castor-Transport von Obrigheim nach Neckar-Westheim. Mehr Infos gibt es unter www.neckar-castorfrei.de.
Netterweise war mein Kollege Jan gestern bei einem Prozess. Magst du kurz sagen, worum es ging bei dem Prozess?
Ja, es ging um einen Vorfall im Stühlinger. Ein als rechtsradikal bekannter Mann und seine Freundin haben da eine Ladenbesitzerin von einem Punkladen drangsaliert. Dazu hat Volker eine Reportage gemacht seinerzeit. Daraus springen wir jetzt vielleicht ein Stück.
An diesem etwas wechselhaften Apriltag bin ich in der Klarastraße 9 im Stühlinger. Hier ist nämlich ein Laden, den ich allerdings bisher selber, muss ich gestehen, noch nicht kannte. Needful Things, findest du Gothic-Sachen, Punk-Sachen, Subkultur, Accessoires. Und den Laden, hat mir Schei gerade erzählt, gibt schon 10 Jahre. Erstmal hallo.
Hallo Volker.
Leider ist das Thema bzw. der Anlass für die Reportage im Banster. Und zwar gab es vor 2 Monaten, am 15. Februar, leider ein massiven Übergriff hier. Und vielleicht möchtest du einfach ein bisschen erzählen, was passiert ist.
An besagtem Tag war ich gerade am Telefon, als bei mir die Tür aufging und eine Frau sehr hektisch hier reinkam und mir andeutete, ich soll mit vorkommen. Als ich vorkam, stand eine weitere, eine junge Frau im Laden und ein im Stühlinger bekannter Neonazi mit seinem riesigen Rottweiler bei mir am Türrahmen. Sie hat mich beschimpfen, ich solle ihren Mann in Ruhe lassen, ich hätte nicht über ihn zu reden. Für mich war überhaupt nicht klar, was sie eigentlich von mir will. Und ich habe ihr dann das auch zu verstehen gegeben, aber mir war klar, dass das hier einen rechten Hintergrund hat. Im Sommer vor 2 Jahren lief der Mann mit dem Hund an meinem Laden vorbei. Am ersten Tag trug er ein Lanza-T-Shirt, da habe ich mich schon gewundert. Am nächsten Tag kam er mit einem German Defense League-T-Shirt. Daraufhin bin ich raus und habe ihn auf seine Gesinnung angesprochen und dass er mit so einem T-Shirt im völlig falschen Stadtteil wäre. Ich gehe davon aus, dass die Freundin oder die Frau, die mich angeschrien hat, sich darauf bezog. Und war dann schon etwas vorsichtiger und dann kam sie immer näher. Sie hat auf mich eingebrüllt und war auch völlig distanzlos, kam mit ihrer Nasenspitze bis an meine. Daraufhin habe ich sie weggeschuckt und dann kam die Person mit dem Hund und die junge Frau, die hier vorne am Eingang stand, kamen alle 3 auf mich zu und haben mich in meinen Kleiderständer gedrängt. Der Hund ging auf die Hinterbeine und ich hatte Todesangst in dem Moment. Ich dachte, wenn er den jetzt loslässt, dann ist für mich vorbei. Da ich aber noch am Telefon war, konnte ich meinem Gesprächspartner dann noch zuschreien, dass er bitte die Polizei ruft, dass bei mir Faschos im Laden sind, was er auch getan hat. Und daraufhin sind die aus dem Laden raus. Ich wollte hinterher, um zu gucken, wo sie hingehen. Und als ich vor der Tür ankam, schlug mir die Frau, die mich hier bedroht hatte, mit der Faust ins Gesicht bzw. aufs Auge. Ich flog durch den Schlag zurück in meinen Laden. Bis ich das Telefon und den Schlüssel geholt habe, waren die schon weg. Ich habe Passanten gebeten, dann hinterher zu laufen, um zu gucken, wo sie hingingen. Die Polizei kam, aber es war dann schon zu spät. Sie waren schon weg.
Du hast da, glaube ich, auch Verletzungen gehabt, die behandelt werden mussten.
Ja, ich hatte ein Brillenhämatom mit stark geschwollener Augenbraue, ein Schleudertrauma. Und ja, mittlerweile auch etwas einen, sagen wir, psychischen Schaden.
Und jetzt hast du vorhin im Vorgespräch gesagt, es gab aber auch jetzt noch weitere Drohungen.
Ja, sie haben natürlich an dem Tag gedroht, dass sie wiederkommen, dass sie mir den Laden auseinandernehmen. Gestern gab es einen unschönen Vorfall. Ich habe eine SMS auf mein Festnetztelefon bekommen von wahrscheinlich einer Telefonzelle in Freiburg. Und in der stand, dass man meine Kinder töten möchte oder wird, dass ich mit dem Schmerz leben soll und dass sie mir alles nehmen, was mir lieb ist.
Gestern kam es dann zu einem Prozess gegen die Nazis. Du warst da als unser Korrespondent, Jan. Wie war der Prozess?
Ja, also man muss erstmal sagen, also ein Teil der Zeugenaussagen war vorher, das habe ich nicht mitbekommen. Gestern begann das mit der Aussage von dem Mann, mit dem die Ladenbesitzerin telefoniert hat. Der hatte nicht so furchtbar viel mitgekriegt, wohl dass die Ladenbesitzerin von einer Frau angeschrien worden war und beschimpft worden, ziemlich heftig. Aber seine Aussage war irgendwie wichtig, weil sie eigentlich auch das dokumentiert hat, wie die ganze Geschichte angefangen hat und so. Und er hat ja auch dann die Polizei gerufen, deswegen war er natürlich auch nicht mehr am Telefon in einigen der Szenen. Dann wurde die Frau, die es vermutlich zugeschlagen hat die Aussage verweigert. Das konnte sie ja auch, weil sie eventuell Selbstbeschuldigte ist. Und dann kam noch die Frau, die vor dem Laden gewartet hatte. Das war eine 19-jährige Berufsschülerin, so ein bisschen die Unschuld vom Lande. Die, ja, sie hatte eigentlich die so und so, also die spätere Schlägerin, die sei da einfach in den Laden gestürmt und sei dann aber von der Ladenbesitzerin angegriffen worden und hätte sich natürlich gewissermaßen verteidigt. Dann hat sie auch gesagt, dass der Hund, der hätte gekläfft, das sei ein ganz lieber Hund gewesen. Und man weiß ja, wie Rottweiler aussehen, ne? Denn der Mann sei überhaupt nicht in den Laden gegangen. Und da kam sie in die Bredouille, weil das eine andere Zeugin vorher bereits zugegeben hatte, wenigstens einen Schritt in den Laden, wohl, glaube ich, auch der Beschuldigte selber. Da fiel ihr ein, hatte sie sich wohl gerade umgedreht, um eine Zigarette anzuzünden. Also ihre Aussage kam recht wenig glaubwürdig. Also ich glaube, nicht einmal die Verteidigerin hat versucht, sie glaubhafter zu machen. Was dann letztendlich entscheidend war, dass die Staatsanwaltschaft und vor allen Dingen auch der Richter die Schilderung der Angegriffenen für sehr glaubhaft fanden. Auch erstmal, weil sie die detailliert und auch aus dem, also sie hat gesagt, also zum Beispiel, sie wusste gar nicht, was los war, sie hat erst gedacht, das ist vielleicht eine Beziehungsgeschichte oder so, weil die so, lass meinen Mann in Ruhe reden, nicht über meinen Mann angefangen hat, und da weiß man erstmal gar nicht, was das jetzt soll. Sie hatte ihn ja auch nicht sofort gesehen und der Richter meinte, sowas denkt man sich ja nicht aus. Und außerdem, ja, war ihre, also sehr schlüssig werden die alle anderen Aussagen irgendwie recht unglaubwürdig und auch teilweise widersprüchlich waren.
Ja, wie geht der Prozess weiter?
Der geht nicht weiter, der ist zu Ende.
Ah, der ist zu Ende. Es gab schon ein Urteil.
Es gab ein Urteil, der Richter hat den Angeklagten zu 6 Monaten Freiheitsstrafe verurteilt, ohne Bewährung. Dass keine Bewährung gegeben wurde, hatte Grund sein ziemlich langes Vorstrafenregister, das waren 19 Einträge. Wobei die letzte Bewährungsstrafe, die gegen ihn ausgesprochen worden war, noch keine 6 Monate her war. Es waren dann auch so ein paar Sachen, zum Beispiel hat er auch sehr viel Pech gehabt, hat irgendwo mal einen Pass gefunden gehabt und eine EC-Karte, von der auch abgehoben worden war. und hat die halt mit nach Hause genommen und dort wurde sie dann bei ihm gefunden, aber er hatte sie natürlich nicht gestohlen irgendwie. Und auch er wurde prozessiert wegen Waffenbesitz. Er hatte in der Verfügung, er sollte irgendein Luftgewehr abgeben und hat das nicht gemacht. Und der Richter hat ihm geglaubt, dass es sein kann, dass aus seinem Briefkasten einfach die Verfügung geklaut wurde und er sie deswegen nicht bekommen hat, obwohl es eine Bescheinigung gab, dass er sie abgegeben wurde. All solche Geschichten, also da kann man an manchen Stellen noch relativ milde davon, fand ich. Und man muss sich auch das so vorstellen, diese ganze Wucht, diese vier Personen kommen da mit einem Hund vorbei und die haben natürlich, dass da einfach eine mal zur Seite geht und so und dass das alles spontan abläuft, ist eigentlich irgendwie nicht so ganz glaubwürdig.
Nee, es klingt ja nach einer Bedrohungssituation.
In der Winterszeit, das heißt, da laufen wir langsam drauf zu, verschwinden die Insekten, sind ja auch nicht unbedingt Warmblüter, sondern verkriechen sich in irgendwelche Ritzen und machen halt Winterschlaf, beziehungsweise genauer gesagt Winterstarre. Und man sieht sie einfach nicht. Aber Insekten sind immer weniger zu sehen. Insektensterben ist so ein Stichwort dazu. Und das Programm ist natürlich hier auch mit Axel Meyer irgendwo gestartet. Und da gibt es in Baden-Württemberg jetzt ein wunderbares Sonderprogramm. Sonderprogramm Biologische Vielfalt des Landes Baden-Württemberg. Und wen habe ich hier im Studio? Naja, Axel Meyer. Erstmal herzlich gegrüßt.
Einen schönen guten Tag.
Ja, Sonderprogramm. Hier Insekten, das heißt genauer gesagt biologische Vielfalt, das drückt natürlich ein bisschen mehr aus, nicht nur Insekten sind biologisch vielfältig, sondern generell biologische Vielfalt.
Also wir freuen uns, dass das Thema auf Landesebene angekommen ist. Man muss ja dazu sagen, wie war das vor einem Jahr? Vor einem Jahr kam ein Umweltaktiver hier, Sigi Mattausch aus Freiburg, bei uns vorbei und hat uns gesagt, wir sollten uns um das Thema kümmern. Er hat offene Türen eingerannt, wir haben Pressearbeit gemacht, Radio Dreieckland hat berichtet, die überregionalen Medien greifen das Thema auf. Es ist Thema und jetzt gibt's auch vom Land Baden-Württemberg ein Sonderprogramm zur Stärkung der biologischen Vielfalt. Und ich als Regionalgeschäftsführer sehe das so gespalten. Also ich freue mich. Es werden über 30 Millionen Euro ausgegeben. Es werden sinnvolle Dinge gemacht. Es gibt ein Moorschutzprogramm, einen landesweiten Biotopverbund, Qualitätssicherung von Naturschutzgebieten und Ähnlichem. Also alles, was eigentlich der Naturschützer will. Es gibt Ackerrandstreifen. Das sind alles gute, wichtige Dinge. Und man kann durchaus sagen, die Landesregierung bemüht sich in Sachen Naturschutz und strengt sich an. Also das Naturschützerherz freut sich und auf der anderen Seite gibt's leider auch wieder Kritik von uns, notwendige Kritik, nämlich es gibt dieses tolle Programm, aber in diesem tollen Programm tauchen Wörter wie Neonicotinoide und Glyphosat und Agrargifte spielen da keine Rolle. Und da sind wir jetzt bei diesem klassischen Naturschutzdilemma. Wir haben jahrzehntelang, haben wir zu Recht gesagt, liebe Leute, macht Einheimisches. Grün im Garten, einheimische Pflanzen, lasst einen blühenden Garten wachsen, Ackerrandstreifen sind gut. Und was wir jetzt im Moment erleben, ist eine neue Dimension, die wir aber noch nicht verstanden haben. Teilweise die Umweltbewegung selber noch nicht, die aber teilweise auch die Landesregierung nicht verstanden hat oder die Herr Minister Haug gar nicht kennen will, nämlich die, diese Gifte, die Agrargifte, wirken nicht nur vor Ort, sondern sie wirken in die Naturschutzgebiete hinein. Am Kaiserstuhl haben wir die Situation, dass wir große, wunderschöne Naturschutzgebiete haben und selbst dort, wo der Wind hinweht, selbst dort haben wir ein massives Insektensterben. Das heißt, die neue Dimension ist tatsächlich die Fernvergiftung. Und jetzt sind wir wieder bei diesem Projekt der Landesregierung, bei diesem Programm. Da werden Biotope geschaffen, da werden Ackerrandstreifen geschaffen. Ein Ackerrandstreifen ist sozusagen an einem Maisacker ein wunderschön blühender Streifen von 2 Meter Breite. Das freut das Herz, das ist schön, aber wenn dieser Mais mit Neonicotinoiden vergiftet wurde, dann ist dieser blühende Streifen ein Todesstreifen für Insekten. Das ist einfach diese neue Dimension. Und so freuen wir uns, dass eigentlich das Land mehr Naturschutz ausweist, mehr Naturschutzgebiete. Und wir sagen, es ist der falsche Ansatz. Wenn wir das Insektensterben stoppen wollen, dann müssen wir bei den Agrargiften anfangen. Dann müssen wir bei Neonicotinoiden anfangen, bei Glyphosat, bei den Giften, die für das Insektensterben verantwortlich sind. Und dieser Aspekt spielt in diesem Landesprogramm nur eine ganz untergeordnete Rolle. Und da sieht man auch immer die schützende Hand von unserem Agrarminister Haug. Der hat eine schützende Hand, die legt er übers Land, aber unter dieser schützenden Hand, da sind nicht die Insekten drunter, die bedrohten, sondern darunter sind Bayer und Monsanto und die Firmen, die an diesen Agrargiften verdienen. Wir haben einen großen Agrarlobbyisten als Landwirtschaftsminister und diese Handschrift merkt man leider in diesem Programm.
Also das heißt keine französische Grenze, wo es kurzerhand heißt, zu uns kommt keine Radioaktivität rein, weil wir es ganz einfach verboten haben, ja, sondern immer die Fernwirkung, die man zum Beispiel bei Atomenergie, wenn da irgendwas passiert, bemerkt oder jetzt bei Agrargiften oder.
Also das lässt sich jetzt sicher nicht mit Radioaktivität vergleichen, aber bei uns war es einfach so, dass in unserem Freiburger Bundbüro haben in den letzten Jahren immer wieder Leute angerufen und haben gesagt, wir machen alles, was der BUND will. Wir haben einen tollen, blühenden Garten, wir haben nur einheimische Pflanzen, das blüht und genau das, was ihr immer gesagt habt, das BUND, aber wir haben keine Insekten mehr. Also das heißt also, die Fernwirkung der Gifte ist das Problem. In diesem Bereich gibt's Forschungsbedarf und in diesem Bereich muss gehandelt werden. Ich bin immer ein bisschen skeptisch, wenn ich sage Forschungsbedarf. Eigentlich müsste man in diesem Bereich mehr forschen, aber ich bin gebranntes Kind. Ich denke zurück an Asbest. Wie war das bei Asbest? Also dieses Gift war da, es war klar, es ist menschenschädlich, es ist menschengiftig, es hat verheerende Ursachen. Und die Konzerne, die an Asbest verdient haben, die haben gesagt, jetzt untersuchen wir mal. Und dann haben sie jahrelang, jahrzehntelang untersucht, haben weiterhin Asbest produziert und an dieser Verzögerungstaktik der Konzerne sind wahnsinnig viele Menschen gestorben und sterben heute noch. Und wenn wir jetzt sagen, wir müssen noch mehr untersuchen, dann ist das einerseits notwendig und auf der anderen Seite werden sich dann sofort die Monsantos und die Bayers und wie sie heißen, werden sich dran machen, werden diese Untersuchungen lenken in ihre Richtung, werden ablenken und werden zu einer Verzögerung führen. Und wenn 80% der Insekten weg sind, 70-80% der Insekten weg sind, dann müssen wir schnell handeln. Und wie gesagt, also dieses neue Sonderprogramm Biologische Vielfalt ist schön für die Natur, es schafft mehr Natur, wir brauchen das, es schafft mehr Vielfalt in dieser ausgeräumten Agrarlandschaft, aber es setzt nicht beim Hauptproblem an, das Hauptproblem sind die Gifte.
Du hast jetzt immer wieder die chemische Industrie erwähnt, wie sieht es aus bei den Bauern? Ich meine, die Bauern wollen produzieren oder müssen produzieren für den Markt und wenn sie auf gewisse chemische Produkte verzichten, dann reduziert es praktisch auch ihren Output, sprich die Ernte. Und natürlich, es gibt da verschiedenste Aspekte, natürlich produzieren kann man ein bisschen mehr verlangen, beziehungsweise und so weiter und so fort. Also wo ist da die Position der Bauern in der ganzen Geschichte drin?
Da gibt es zwei Grundrichtungen. Das eine ist beispielsweise der Badische Landwirtschaftliche Hauptverband, der auf der Seite von Monsanto und Co. steht und auf der Seite der großindustriellen Landwirtschaft. Und auf unserer Seite ist eher die Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft. Und da sehen wir auch dieses klassische Dilemma. Das heißt, diese Agrargifte führen zu einem Konzentrationsprozess in der Landwirtschaft und führen dazu, dass wir immer größere Äcker haben, dass immer mehr Hecken ausgeräumt werden und dass damit aber auch nicht nur die Insekten sterben, sondern auch die kleinräumige Landwirtschaft. Und wir haben hier in Südbaden ja noch eine Sondersituation. Hier in Südbaden haben wir gemessen an diesen riesigen Flächen im Osten und Norden der Republik, haben wir hier noch eine relativ kleinräumige Landwirtschaft. Aber das wird sich verändern. Und das, was du ansprichst, zeigt natürlich ein ganz großes Problem, nämlich das Globalisierungsproblem. Bei Radio Dreieckland wird ja viel über das Thema Freihandel diskutiert. Im Moment soll es jetzt dieses neue Freihandelsabkommen geben mit Kanada. Und das ist einfach ein Problem, wenn dann unsere Landwirte auf einem freien Markt konkurrieren müssen mit Äckern in Kanada, die 5 Kilometer lang, 5 Kilometer breit sind, keine Hecke, kein Busch, kein Strauch, wo aus dem Hubschrauber raus vergiftet wird, dann wird der freie Markt das richten und der freie Markt ist der Todesstoß für die letzten Hecken am Oberrhein. Und so hängt Globalisierung, Freihandel durchaus auch mit dem Insektensterben zusammen. Und da sehen wir uns als BUND nicht als Gegner der Landwirtschaft, sondern als Befürworter einer ökologischeren, kleinräumigeren, kleinteiligeren Landwirtschaft. Wenn wir die aber erhalten müssen, dann dürfen wir nicht nur Neonicotinoide verbieten, sondern dann müssen wir auch dafür sorgen, dass im Prinzip die kleinteilige Landwirtschaft nicht auf dem sozusagen geopfert wird, dem Welthandel.
so Axel Meyer, BUND Freiburg, zum Thema Insektensterben bzw. genauer zum Sonderprogramm Biologische Vielfalt des Landes Baden-Württemberg. Ich danke mal für das Gespräch. Merci. Das war Fokus Südwest, heute am Donnerstag, 23. November 2017, zusammengestellt bei Radio Dreieckland, 102,3 MHz, Freiburg, durch Konrad.
Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
Das kann's ja wohl nicht sein, nein!
Fokus Südwest. Nachrichten von links unten. Fuck!